Weiter geht's im Gespräch mit Pascal Jahns zum Thema mehr Wertschätzung, mehr Wertschöpfung und zum Paper Qualitätsmanagement als Profit Center. Heute erfahren wir ganz konkret, wie bei Pascal im Unternehmen diese Bewegung tatsächlich umgesetzt wurde, was er und seine KollegInnen getan oder dabei auch erlebt und gelernt haben. Und am Ende verrät er nicht nur zwei interessante Tools, sowas zu unterstützen, sondern er erläutert auch, wie all das ganz nebenbei die Rolle der Fachkräfte weiterentwickeln kann. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und ach so's mit dieser Episode. Wir sind ja davon ausgegangen, dass Fachkräfte sich ruhig mal trauen sollten, diesen Wertschöpfungsgedanken in ihrem Kopf zu bewegen und zu überlegen, was ist denn eigentlich für die andere Seite oder für die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, wertschöpfend. Und an der Stelle setzt du ja dann diesen Gedanken auch ganz konsequent um, weil du nämlich deutlich machst, was wertschöpfend für dich ist, kannst eigentlich nur du beurteilen. Und ja, mit dieser Haltung im Rücken fällt es mir als Fachkraft vielleicht dann auch leichter zu unterstützen, weil ich sage, es geht nicht darum, dass ich Wertschöpfung erfahre, sondern mein Gegenüber, und das kann er nur selbst beurteilen. Da spielt das also gut zusammen, das Thema, wo wir gerade gelandet sind, mit klaren Rollen und Verantwortung und dieser Thematik, ja, Wertschätzung kriege ich nur, wenn auf der anderen Seite die Wertschöpfung läuft. Was kannst du denn aus deiner Erfahrung auch berichten, was kann man Fachkräften dazu für Brücken bauen, so mehr in so eine Denke zu kommen, mehr auch ja in die Perspektive des Gegenübers zu wechseln? Wie hast du auch deine Teams, deine Kollegen da unterstützt, da einen besseren Zugang zu finden? Das ist ja eine Kurve, die gar nicht so einfach zu vollbringen ist auch.
Genau, das ist natürlich nicht so einfach, so trivial. Wie gesagt, wir haben es am Anfang gesagt, ich bin ja so ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer und auch mit Hörbüchern. Also ich habe jeden Morgen ungefähr so eine halbe Stunde zur Arbeit. Das heißt, ich höre mir das morgens an, ich höre mir das abends an, weil ich immer glaube, dass ganz viele Probleme, die Menschen haben, schon irgendjemand anders gelöst hat.
Guter Ansatz.
Es ist meistens so, ne? Also man muss das nicht wirklich alles selber erfinden. Und oft ist es auch so, dass man vielleicht auch wirklich gute Sachen schon gemacht hat und danach dann durch diese Expertise von Dritten sich nochmal reflektieren kann und sagt, ah, deswegen hat das funktioniert. Also erst wenn ich überhaupt weiß, warum Sachen funktionieren, dann kann ich sie auch systematisch anwenden. So, und in diesem Fall finde ich halt, das QM ist ja sehr interdisziplinär, stellt sich aber oft nicht interdisziplinär auf. Das heißt, setzt sich oft nicht auseinander, was ist eigentlich so der Einkauf oder was ist der Verkauf? Welche Ziele haben die eigentlich? Welche Randbedingungen, welchen Kontext gibt es dort? Ne? Welchen Bedarf haben sie? Warum agieren sie so, wie sie reagieren? Also wenn man nochmal die Idee aufnimmt mit einer Kultur in einem Unternehmen, es gibt eine Analogie, die sagt, die Kultur ist der Schatten der Organisation. So, das heißt, das folgt immer nur dem Handeln, was im Prinzip praktiziert wird. Und jeder Neue, der dazukommt, der passt sich, der schmiegt sich dieser Kultur wieder an. So, das heißt, es ist gar nicht so einfach veränderbar. Und die zweite Metapher ist, dass man sagt, die Kultur eines Unternehmens ist wie ein Schachbrett. So, das heißt, es ist am Ende des Tages nicht so, dass wir tatsächlich die Spieler des Spiels sind, sondern wir sind die Figuren. Und wenn ich jetzt einen Einkäufer habe, also ein Einkäufer unterlässt vielleicht das Unternehmen, ein neuer Einkaufsleiter kommt, dann wird sich zeigen, dass innerhalb kürzester Zeit der ein sehr ähnliches Verhalten an den Tag legt wie der Letzte. Liegt einfach nur daran, weil halt der Kontext da ist. Das heißt, der hat bestimmte Strukturen, der hat bestimmte, also das kann allein das SAP-System sein oder ein anderes ERP-System sein. Das kann sein, der bestimmte Ziele hat. Dass der ein Einkäufer, der das Ziel hat, die Kosten reduzieren, der wird wahrscheinlich anders handeln wie derjenige, der seinen Bestand immer im Blick haben muss oder der auf Liefersicherheit aus ist. Das heißt, wenn ich mir genau anschaue, welche Ziele der eigentlich hat, dann wiederum sehr oft sehe ich dann halt auch, welche Bedürfnisse der hat. Und wenn ich jemanden habe, der besonders günstig einkaufen muss, werde ich sicherlich immer wieder mit denen im Clinch liegen, wenn es darum geht, dass ich Lieferanten ablehne als Qualitätsmanager. So, deswegen muss ich mir genau überlegen mit dem, was ist jetzt die Entscheidung oder was ist das Feedback, was er bekommt, wenn er negativ einkauft. Also nicht so einkauft, dass es der Qualität Genüge tut und dass es vielleicht in der Produktion Probleme gibt. Das heißt, ihr werdet automatisch an der Stelle ein negatives Feedback bekommen und durch das negative Feedback wird dieser Einkäufer sein Verhalten verändern, ohne dass ich als Qualitätsmanager wirklich was dabei machen muss.
Okay. Was ich jetzt gerade interessant fand, war der Satz, ich lehne als Qualitätsmanager Lieferanten ab. Also du hast wahrscheinlich gemerkt, dass eigentlich der Einkaufsleiter die Lieferanten ablehnt, oder?
Ach so, ja, wir machen das nicht. Also das heißt, ich weiß nur, dass es viele Qualitätsmanagementsorganisationen gibt, die tatsächlich auch für das Lieferantenmanagement zuständig sind.
Ah, genau.
Wir haben für uns entschieden, dass das eine Einkaufssache ist.
Ja, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also die Verantwortung liegt da, wo die Verantwortlichen sitzen und die entscheiden, welche Lieferanten sie zulassen und welche nicht. Und die Rolle der Qualitäter ist in dem Moment nur, denen dieses Verfahren Lieferantenbewertung vielleicht irgendwie zu kommunizieren, dass das eine geschickte Art und Weise ist und zu fragen, wollt ihr das genauso machen? Macht das Sinn für euch, oder?
Genau. Erfahrungsgemäß oft wird auf den Qualitätsmanager geschielt, wenn es darum geht, dass die Lieferanten qualifiziert werden.
Ja, klar, logisch. Und da ist einfach die Frage, was ist da in dem Unternehmen bislang immer so praktiziert worden und unter welcher Überschrift sind die Qualitäter auch eingestellt? Manchmal sind sie ja quasi Dienstleister der Produktion an der Stelle und gar nicht wirklich beratende Fachkraft. Das muss man ja dann auch sehen, wie ist der eigentliche Auftrag. Weil lass uns mal zurück zur Ausgangsfrage. Ich verirre mich gerade ein bisschen. Ich habe ja gefragt, wie hast du oder wie habt ihr das als Unternehmen geschafft, eure Fachkräfte da auch in der Richtung zu unterstützen? Weil es ist ja so, ich habe immer das Gefühl, die Wurzeln von Managementsystemen liegen eigentlich immer so, dass die Fachkräfte, die Unterstützenden, so eine Performerrolle hatten. So frei nach dem Motto, wie schaffen wir das jetzt gut, Theater zu spielen für ein Zertifikat? Und alle anderen sind daran gewöhnt, dass die auch in Vorleistung gehen und ganz viel tun und machen. Das sind ja völlig unterschiedliche Rollen. Du Qualitäter bist für Qualität zuständig, du machst die Sache mit dem Zertifizierer und wir machen unseren Job. Wie schaffe ich das als Unternehmen, die Bewegung in eine andere Richtung hinzukriegen und wie kann ich meine Fachkräfte dabei auch unterstützen? Was waren da für euch wichtige Themen?
Ich glaube, dass das Hauptthema dabei ist Ressourcen. Also, wenn der Qualitätsmanager die Ressourcen bekommt, um ein System hübsch zu machen, dann wird er das tun. Wenn der Qualitätsmanager von den Ressourcen beschränkt wird, das heißt also, man sagt halt, wir stellen da keinen mehr ein, ne? Und es ist eigentlich auch egal, ob da jetzt mehr Kunden kommen und mehr Umsatz ist und so weiter, dann wird der Qualitätsmanager hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also entweder passt er sich an, jetzt sind wir wieder bei dem, ne, vom Kontext, ich habe ein bestimmtes Ziel, ich kann das nicht so umsetzen, wie ich es gerne machen würde, weil so als Qualitätsmanager ist man ja oft detailorientiert und möchte das Ganze perfekt machen und muss sich dann überlegen, okay, wenn immer mehr Anforderungen kommen und meine Ressourcen steigen aber nicht mit, wie mache ich das jetzt, dass ich am Ende des Tages trotzdem noch effektiv bin und meine Ziele erreiche? So, und mit diesem Blickwinkel bleibt einem eigentlich nichts anderes wie bei einer Führungskraft. Ich sage immer, das ist eigentlich, wir haben eine fachliche Führungsrolle und bei einer Führungskraft ist es auch so, eine Führungskraft muss loslassen. Eine Führungskraft muss sagen, meine Mitarbeiter, das sind die, die am dichtesten dran sind an dem Problem und die müssen eine Problemlösungskompetenz sich erwerben, damit ich als Führungskraft andere, vielleicht strategischere Themen angehen kann. Und das wiederum können wir als fachliche Führungskräfte natürlich auch tun. Das heißt, Wir können die Kollegen, die Führungskräfte, können wir entweder versuchen, wenn wir sehen, dass es ein generelles Problem ist, tatsächlich mit einer Schulung anzugehen. Aber meine Erfahrung ist, durch das Feedback von externen Parteien lernen sie, mit den Anforderungen umzugehen.
Wir reden jetzt von den Fachkräften oder von den Führungskräften?
Im Prinzip sind es beide.
Ja, du bist ja auch in der Führungsrolle. Das heißt, dein Job ist ja auch dafür zu sorgen, dass Fachkräfte bei euch im Unternehmen einen guten Job machen, so wie genau. Ihr den versteht. Und okay, Ressourcen ist auf jeden Fall ein Thema. Und das klang jetzt so ein bisschen so, also ich werde so ja quasi unter Druck gesetzt, einfach dadurch, dass ich so viele Aufgaben habe, dass ich gar keine Zeit mehr habe, alles für die anderen zu machen. Man kann es ja auch positiv formulieren im Sinne von, das ist ja unser Ausgangspunkt, ich versuche mit der Zusammenarbeit so viel Wert wie möglich zu stiften. Also ich sorge dafür, dass die anderen die Zusammenarbeit als wertvoll empfinden. Und dazu kann ich denen einfach nur in die Karten spielen. Also hab eher eine Nebenrolle und sorge dafür, dass die ihre Ziele gut erreichen können. Und damit kann ich mich ja auch ein Stück rarer machen oder meine Ressourcen sozusagen sparen, indem ich einfach dann auch für mich klar habe, okay, ich kann immer nur unterstützen bei alledem, aber den wirklichen Job machen die. Und wenn ich dann weniger Zeit dafür habe, dann ist das einfach auch so eine gute Rollenteilung, ne?
Genau. Ja, du hast mich gefragt, woher das kommt. Und ich glaube, es kommt einfach daher, weil man gesagt hat, dass man die Ressourcen beschränkt. So. Und dann wiederum muss sich ja jeder überlegen, was mache ich jetzt mit den Ressourcen, die ich habe. Also es gibt ja immer die Möglichkeit, ich mache so viel wie möglich mit den Ressourcen, die ich habe. Das heißt also, Kundenanfragen kommen rein oder irgendwelche Dokumente oder irgendwelche Sachen und ich versuche, die möglichst effizient abzuarbeiten. Und wir haben einfach den Weg gewählt und haben gesagt, nein, wir wollen effektiv werden. Also es geht nicht darum, ein Dokument möglichst schnell zu schreiben oder möglichst einen Fragebogen in optimaler Zeit im Detail auszuarbeiten, sondern es geht darum, wir wollen diese oder wir standardisieren die Antworten für unsere Kunden, sodass der Bearbeiter gar nicht mehr in die Verlegenheit kommt, das im Detail ausarbeiten zu müssen. Wir sprechen mal mit dem Verkauf und sagen, okay, macht das eigentlich Sinn, das mit diesen ganzen kleinen Kunden? Ne? Also was passiert, wenn dieses 250-Euro-Geschäft jetzt wegbricht? Ne? Also das ist nicht, hat es nicht mehr gekostet, den Fragebogen auszufüllen, als diesen Kunden da weiterzubehalten? Und so weiter. Das heißt also, man kann natürlich versuchen, die Effektivität zu erhöhen und dann wiederum zu sagen, okay, wenn ich jetzt das möglichst effektiv umgesetzt habe, kann ich jetzt mit der Zeit, die ich gewonnen habe, vielleicht noch irgendwie einen zusätzlichen Mehrwert stiften. Im Prinzip unser Ansatz.
Ja, Effektivität heißt, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Nutzen zu stiften, sozusagen.
Naja, mit Effektivität ist eigentlich erstmal nur gemeint, also per Definition, das Richtige zu machen.
Es gibt ja Effizienz und Effektivität, werden genau. Immer abgegrenzt gegeneinander, ne?
Genau, also das heißt, bei Effektivität geht es einfach nur darum, ich möchte das Richtige machen. Das heißt halt auch, wie gesagt, ich priorisiere. Ich sage, was ist denn jetzt tatsächlich das Risiko, wenn ich irgendwelche Sachen nicht umsetze? Na, ist es wirklich so, dass mein Kunde nicht mehr kauft? Oder ist es wirklich so, dass ich ein Zertifikat dadurch verliere, weil irgendwie die Kommasetzung in meinem Dokument nicht richtig gepasst hat? Und so weiter. Also, oder wenn die Dokumente vielleicht nicht alle so super ausgearbeitet und strukturiert sind und alle identisch aussehen.
Ja, ja.
So, das ist für mich ein Thema der Effektivität, wo ich einfach sage, na gut, dann. Bei uns ist es auch so, dass wir in der QM-Abteilung gar keine Dokumente schreiben. Ich glaube, wir haben. Ich glaube, von über 12.000 haben wir da eine Handvoll, die wir tatsächlich selber betreuen. Das sind dann auch meistens unsere eigenen Verfahren, so mit Management Review und interne Audits, wo wir tatsächlich unsere Fachexpertise reinbringen. Und der ganze Rest, der wird von den Abteilungen selber erstellt, wenn sie meinen, dass sie für sie sinnvoll sind. Und das heißt aber auch, dass die auch eine Art Selektion machen, weil wenn das nicht für sie sinnvoll erscheint, dann schreiben sie natürlich auch kein Dokument.
Ja, okay. Das ist ja schon mal ein Riesensprung, den ihr als Unternehmen im Kontext von Managementsystemen gemacht habt, dass ihr tatsächlich euch fragt, was macht für uns Sinn? Also ich höre es ganz oft in Unternehmen, dass sich beklagt wird darüber, die Managementsysteme zwingen uns dazu, so viel Unsinn zu machen. Dinge, die uns nichts bringen. Und dass ihr da ganz selbstbewusst entscheidet, okay, wir schauen, wie wir damit umgehen und wir machen die Dinge, die für uns Sinn machen und nützlich sind. Und eigentlich sollte das ja die ursprüngliche Zielsetzung sein. Und ich erinnere mich daran, dass früher im Grunde jede Anweisung damit eingeleitet wurde, Ziel und Zweck des Ganzen. Und Zweck beinhaltet für mich wirklich auch, was ist denn eigentlich der Sinn, der dahinter steht? Und wie weit macht der für uns Sinn und wie viel Energie wollen wir da reinstecken? Und diese Fragen habt ihr offensichtlich als Unternehmen auch sehr klar, was ich schon mal sehr modern und fortschrittlich finde da an der Stelle. Oder ja, ein Stück weit außergewöhnlich auch diese Klarheit.
Das kann auch der Qualitätsmanager selber mitgestalten. Er kann auch einfach fragen, warum wollte eigentlich das Dokument überhaupt erzeugen? Na, das läuft doch irgendwie gefühlt auch ohne. Na, also macht ihr das jetzt nur, weil der Zertifizierer gesagt hat, wir braucht eigentlich sowas? Oder ist es so, dass ihr tatsächlich ein Problem habt und dann sagt, nee, wir beschreiben das mal lieber ein bisschen besser, na, also damit vielleicht der neue Mitarbeiter auch was davon hat. Und so ist es mit ganz vielen. Also wir haben vor Jahrzehnten aufgehört, Dokumente zu beschreiben, die in unserem ERP-System oder anderen IT-Systemen automatisiert laufen.
Oh ja, sehr sinnvoll.
So, oder ich hatte mal irgendwo einen Vortrag gehört, wo einer sagt, wir haben irgendwie von 200 Kernprozessen sind wir auf 20 reduziert. Da habe ich zu ihm gesagt, gut, wir haben seit 20 Jahren nur zwei. Das heißt, das ist alles eine Sache der Fokussierung, um zu sagen, was ist jetzt tatsächlich am Ende des Tages das, womit wir unser Geld verdienen.
Ja, darauf kommt es letztlich an. Also auch ein Qualitäter hat nur so lange einen Job, wie das Unternehmen existiert und tatsächlich marktfähig ist. Insofern, letztlich spielt es alles in diese Richtung. Ich würde jetzt gerne die Kurve kriegen, nochmal zurück zum Dokument. Und das passt auch zu der Frage, die ich gerade gestellt habe. Weil auch da habt ihr euch ja überlegt, wie kann man eigentlich Qualitäter dabei unterstützen, sich jetzt mehr in Richtung Wertschöpfung oder der Wert auf der anderen Seite zu konzentrieren, da auch einen Perspektivenwechsel einzunehmen. Für viele bedeutet das ja schon auch eine neue Herangehensweise. Ich bin also nicht mehr Helikopter, Vater oder Mutter, sorge für alles und nehme denen die Arbeit ab und mache alles so gut ich es kann, belästige die nicht sehr viel, sondern ich übergebe denen die Verantwortung und ich lasse sie auch alleine laufen. Ich lasse sie auch mal auf die Nase fallen. Ich lasse sie eigene Erfahrungen machen. Und im Grunde, ich mache immer wieder deutlich, hier ist meine Expertise, da ist deine. Wie kann man denn diese Menschen, die Qualitäter in dem Fall dabei unterstützen, in diese Rolle zu schlüpfen? Und da habt ihr am Ende dieses Papiers ja auch noch einen ganz schlauen Vorschlag gemacht. Jobcrafting. Magst du darüber noch mal was sagen?
Also Jobcrafting heißt einfach nur, ich gestalte meine Rolle neu. Also das heißt, so wie ich heute meine Rolle ausfülle, macht mich das vielleicht nicht glücklich, weil ich irgendwelche persönlichen Ziele, Vorlieben, vielleicht auch Fähigkeiten habe, die ich nicht optimal einsetzen kann. Also kann ich mir überlegen und sagen, okay, ich habe so Aufgaben und das hat sicherlich jeder, das nenne ich mal als Hausaufgaben. Also das muss ich irgendwie machen, das muss ich auch irgendwie abliefern, weil das wird von mir erwartet, aus irgendwelchen Gründen. Dann kann ich zum einen hingehen und sagen, ist eigentlich die Qualität, die ich dort abliefere, ist das eigentlich erwünscht und benötigt? So ganz oft, ich kenne das, dann gibt es so Qualitätsberichte. So, und ich vermute stark, dass ganz viele von diesen Qualitätsberichten vielleicht noch zur Kenntnis genommen werden, ne, aber vermute auch, dass ganz viele von diesen Informationen nicht mehr verwendet werden für irgendwas anderes. So, das heißt, der gibt sich ganz viel Mühe, er stellt ganz viele Daten und Zahlen und Fakten und am Ende des Tages benutzt sie keiner.
Ja.
So, das wäre dann für mich so ein Thema, wo ich sage, ich könnte ja mal zu den Führungskräften gehen oder vielleicht noch radikaler, ich stelle einfach mal dieses Berichtswesen ein und gucke, was passiert. Wenn ich am Ende des Tages herausfinde, niemand fragt nach diesem Bericht oder vielleicht ist es noch so, dass der eine sagt, ja, aber diese eine Kennzahl, die hätte ich gern. dann kann ich mir auch immer noch überlegen, ob ich vielleicht für diesen einen Menschen diese eine Kennzahl erhebe oder mir sogar noch überlegen, wie er diese Kennzahl irgendwie automatisiert bekommt, sodass sie sie selber generieren oder jederzeit abrufen kann. Und wäre dann dieses Thema im Prinzip los. Auf der anderen Seite kann ich ja sagen, also ich liebe es, in Projekten mitzuarbeiten. Oder vielleicht möchte ich sogar Projekte führen. Oder ich möchte etwas bewegen. Ich brauche meine Selbstwirksamkeit. Kann ich mir überlegen und sagen, okay, was muss ich alles machen, um die aktuelle Arbeitsbelastung, die ich habe, zu reduzieren? Also wie mit dem erstgenannten Beispiel, um dann sich zu überlegen, was sind denn Tätigkeitsfelder, wo ich tätig sein kann, wo ich meinen zusätzlichen Service anbieten kann. Und am Ende des Tages hat sich für mich immer so ein bisschen rauskristallisiert, dass man ich nenne das jetzt mal Events wartet. Das heißt, also ganz oft ist es ja so, dass niemand an Sachen arbeiten möchte, wenn es nicht gerade aktuell ist. Nach dem Herrn Kahnemann, der gesagt hat, ne, was nicht gerade da ist, das ist auch nicht im Kopf. Also bedeutet das, der Kunde reklamiert, ich habe vielleicht einen Behördenbesuch, ich habe vielleicht ein neues Gesetz, ich habe vielleicht irgendetwas, wo ich am Ende des Tages sage, okay, das finde ich spannend, das möchte ich gerne machen. Und dann einfach anbieten und sagen, Chef, na, also ist ein neues Thema. Ich würde mich ganz gern dran versuchen. Wie siehst du denn das? Und ganz oft ist es ja so, dass diese Kollegen, die Führungskräfte, ja auch nicht unfroh darüber sind, wenn sie jemand haben, der sich freiwillig um ein Thema kümmern möchte. So, und so kann man seine eigene Position designen. So, und in dem Beitrag wird im Prinzip noch beschrieben über das neue Rollenmodell, wie man das systematisch analysieren kann und wie man dazu kommen kann, dass man zu der Rolle kommt, die zum einen gebraucht wird, aber vielleicht auf der anderen Seite die Qualitäten, die ich selber mitbringe, optimal einsetzen kann. Und im allerletzten Teil wird dann noch beschrieben, dass vielleicht ich noch gar nicht die Fähigkeiten habe, um diese Sachen, die ich gerne machen würde, umzusetzen, dass ich mich dann halt selber auch weiterentwickle, ja, und schaue, wie ich da hinkomme.
Ja, also zum Beispiel eine Idee habe, welche Weiterbildung ich gerne machen würde oder mit wem ich mich gerne mal zusammensetzen würde, Erfahrungen abfragen, was auch immer. Das finde ich einen wunderschönen Ansatz, Fachkräfte zu ermutigen, weil es ist ja so oft, denken Menschen in Fachkraftpositionen, sie müssen bestimmte Dinge machen, weil es in der Norm steht, weil es im Gesetz steht. Im Umweltschutz ist ja auch eine ganze Menge vorgegeben oder in der Arbeitssicherheit, was Fachkräfte alles leisten müssen. Und es ist schon ein Stückchen Korsett oder wird als solches empfunden. Und dann zu sagen, pass mal auf, du hast aber trotzdem die Möglichkeit, deine Rolle zu gestalten und mitzubauen. Und schau einfach mal, wo du gerne gestalten möchtest, was deine Fähigkeiten sind, wozu du Lust hast, und schau auf der anderen Seite, was könntest du auch einfach lassen, weil es nicht wirklich sinnvoll und nutzenstiftend ist. Also dieser Ansatz, erstmal so einen Schubs zu kriegen, das finde ich auf jeden Fall schön, das geht aus diesem Papier auch wunderbar hervor. Und dann einfach auch zu schauen, so, was brauche ich, um mich zu trauen an der Stelle? Also diese Frage auch zu stellen, wenn man was Neues anfängt, da muss man nicht gleich irgendwie perfekt sein, sondern es sind Schritte, die man da geht und man probiert aus, man lernt, man macht Erfahrung, solche und solche. Das ist immer ein Entwicklungsprozess. Was habt ihr denn als Unternehmen da vielleicht noch so als Rat oder als Erfahrung mitzugeben? Wie kann man Fachkräfte dazu ermutigen und Unterstützung? Was kannst du auch als Führungskraft tun, da Menschen anzustupsen oder zu ermutigen, so einen Weg zu gehen, weil das ist ja immer auch mit, ich könnte auf die Nase fallen, wohlmöglich läuft es nicht so toll, verbunden. Also da braucht es, glaube ich, schon was, weil wir ja alle schon auch sehr sicherheitsbewusst sind als Menschen so.
Qualitätsmanager noch ein bisschen mehr. Also der typische Qualitätsmanager ist, ich nenne ihn jetzt mal risikoavers. Also es ist natürlich nicht alle, ne, und nicht alle in allen Ausprägungen, aber es ist eher schon so, dass die Sicherheitsbewusstsein ein bisschen mehr ausgeprägt ist wie bei vielen anderen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieser Job, also ich sag mal, das eine ist immer, ich suche mir einen Job, der zu meiner Persönlichkeit passt, oder ich komme in einen Job und der Kontext zwingt mich im Prinzip dazu, diese Fähigkeiten anzunehmen. Sonst bin ich nicht erfolgreich damit.
Ja, ja.
So, und die erste Frage, und das haben wir auch in dem Papier beschrieben, ist, die Frage zu stellen, wenn wir davon ausgehen, dass ja eine Führungskraft für die Compliance, für Konformität selbstverantwortlich ist und der Qualitätsmanager trotzdem überlastet ist, dann kann ja was nicht stimmen. Also eigentlich muss es ja so sein, dass der Qualitätsmanager 2 Monate im Urlaub ist und er kommt wieder und es läuft genauso wie vorher. Und mal unter der Hand, das ist meistens auch so. Also bedeutet das, eigentlich hat er ganz, ganz, ganz viel Spielraum. Das heißt, er kümmert sich um diverse Sachen, die gar nicht so relevant sind für die Kollegen im Alltag, sodass irgendwas stoppen würde, wenn der nicht da ist. Das heißt also, ich glaube, er hat da ganz viel Flexibilität, seine Rolle selbst zu gestalten. Das zweite Thema ist dann dieses Thema mit der Risikoaversion. Kann ich das jetzt wirklich machen? Und da gibt es auch ein schönes Buch von dem Herrn Kahnemann, das Buch Neues, wo er darin beschreibt, dass wir als Menschen nicht gut darin sind, Risiken einzuschätzen. Also in der Regel überschätzen wir das Risiko. Das hat einen evolutionären Grund. Das heißt also, wir hören ein Knacken, ne, und denken, oh, das könnte ein Tier sein und hauen ab. Und das ist halt auch in dem Buch, kommt das sehr schön raus, dass da ganz viele Faktoren drauf sind, die eigentlich nichts mit der objektiven Beurteilung von Risiko zu tun haben.
Naja, so, also wir haben keinen Computer im Kopf, Wahrscheinlichkeitsrechnung kriegen wir nicht so schnell hin. Das sind ziemlich komplexe Formeln.
Genau. So, und das kennt ja auch jeder. Es wird, oder das nutzen ja dann auch zum Beispiel die Medien aus, dass dann immer so Einzelevents genommen werden. Also vielleicht ist jemand gestorben oder es ist jemand überfallen worden. Und das steht dann morgens in der Bildzeitung. Und jeder hat irgendwie den Eindruck, dass die Welt immer gefährlicher wird. Aber am Ende des Tages ist das halt ein Einzelevent. Und so ist es im Qualitätsmanagement auch. Das heißt, wenn man sagt, okay, wenn ich das nicht mache, dann sagt er, oh ja, aber wir haben da letztes Jahr eine Reklamation gehabt mit einem großen Kunden. Und jetzt wird alles gemacht, um dieses einmalige Event, was vorher noch nie aufgetreten ist und was auch total unwahrscheinlich ist, wird alles getan, um dieses einmalige Event in Zukunft zu vermeiden. Anstatt, man könnte sich ja auch hinsetzen und sagen, okay, ist jetzt 20 Jahre nicht aufgetaucht, ist jetzt auch nicht wahrscheinlich, dass es wieder auftaucht. Und am Ende des Tages haben wir mit dem Kunden geredet, hat er vielleicht eine Ersatzlieferung bekommen oder. Und wir haben das Problem trotzdem gemanagt. So.
Und haben gelernt dabei.
Wir haben sogar noch gelernt. Ne? Das heißt also, vielleicht ist es jetzt so, dass bei jedem jetzt im Bewusstsein ist, ach, ich muss da ein bisschen besser aufpassen. So, das heißt, auch hier könnte man natürlich jetzt einen sehr rigiden, und das wird ja auch oft gemacht, rigiden Prozess aufsetzen, der dann noch ein Vier-Augen-Prinzip hat oder diverse andere Kontrollen, um dieses Event zu vermeiden. Und hier kann natürlich der Qualitätsmanager immer reflektieren und sagen, okay, will ich das jetzt wirklich machen? So, und daraus lernt er dann, dass ganz viele Sachen, die ich vielleicht auch nicht mache oder bei ganz vielen Entscheidungen, die gegen meine Glaubenssätze verstoßen, dass dabei gar keine negative Konsequenz kommt. Und selbst wenn sie kommt, dass er dann lernt, damit umzugehen.
Was ich mir halt so denke, wenn ich als Qualitäter viele Jahre anders gearbeitet habe und auch so risikoavers durchs Leben gegangen bin und mir wird jetzt gesagt, pass mal auf, an der Stelle musst du einfach klarer sein. Oder darfst du auch klarer sein und darfst auch sagen, nein, diese Arbeit, das macht keinen Sinn, wenn ich die mache, weil die ist besser bei dir aufgehoben. Dann ist das ja was erstmal gegebenenfalls auch nicht gerade mit Freude aufgenommen wird. Und da bräuchte es gegebenenfalls ja auch Rückendeckung. Also ich bekomme zum Beispiel in meinen Workshops auch auf die Frage gestellt, was kann ich denn tun, um Nein zu sagen und nicht gleich dann hintenrum zu hören zu bekommen, das geht nicht, das hast du jahrelang so gemacht, das soll bitte so bleiben. Also wie kann man da dann auch im Grunde eine neue Kultur unterstützen, eine neue Kultur der Zusammenarbeit? Und wie kann man da auch den Qualitätern Sicherheit geben, wenn sie sich dann mutig mal gegen irgendwelche Schwachsinnsaufgaben wehren?
Genau, man kann ja einfach mal die Frage stellen, ne? Also eine zielgerichtete, offene Frage. Und die Frage wäre, wie soll ich denn das machen? Das heißt, ich habe ja meistens einen Grund. Das heißt, ich möchte ja vielleicht irgendwelche neuen Aufgaben nicht wahrnehmen, weil ich schon diverse andere Aufgaben tue. So, also könnte ich ja die Frage stellen, und das habe ich tatsächlich auch in der Vergangenheit gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich habe ja noch folgende Themen. Lieber Chef, welche soll ich denn weglassen? Wie soll ich denn das machen? So, und auf einmal kommt der Anforderer in die Bedrängnis und muss für mich eine Lösung suchen. So, und dann kann dabei rauskommen, dass es tatsächlich wichtig ist und dass das gemacht werden muss, werde aber vielleicht auf der anderen Seite auch themenlos oder verschiebe die oder die werden delegiert, die nicht so als wertvoll und sinnvoll angesehen werden.
Okay, mit dieser Frage bringe ich natürlich mein Gegenüber zum Nachdenken. Welchen Nutzen hat das eigentlich? Macht es Sinn, dass das weitergeht? Das ist eine schlaue Strategie, ja.
Und am Ende des Tages ist es so, eine Führungskraft in der Regel will die Entscheidung treffen. Die will nichts vorgebetet bekommen. Die will nicht überzeugt werden. Die will nicht 1000 Details haben, warum irgendwelche Sachen nicht gehen. Sondern die will Optionen haben. Und die will entscheiden dürfen, was umgesetzt wird und was nicht. Dafür ist die ja angestellt.
Ja, ja, klar.
So, also muss ich natürlich auch für den anderen das so aufbereiten, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden, dass der eine ordentliche Entscheidung treffen kann. Und dass er auch sieht, es hat Konsequenzen, wenn ich die Entscheidung habe.
Ja, ja.
Und die kann er dann abwägen.
Das ist ein Aspekt, der mir übrigens auch wichtig ist, mal abgesehen von der Ressourcenknappheit, also zu wenig Zeit und so, dass ich glaube, je intensiver ich den Ball auf die andere Seite spiele, umso mehr kann auf der anderen Seite auch passieren im Sinne von Entwicklung, von Lernen, von Bewusstsein zu bestimmten Dingen, die nützlich und sinnvoll sind oder nicht. Also das ist ja nochmal ein Nebeneffekt, den ich zum Beispiel vielen QMlern auch sage, die eigentlich den Job, ihren Job darin sehen, Reklamationen zu bearbeiten, wo ich sage, ja, ermöglicht ihr den anderen mitzudenken und mitzulernen, weil die Ursachen der Reklamation liegen ja in der Produktion ganz häufig und in den Prozessen da. Und wenn ich als Qualitäter die Reklamation bearbeite, dann ist das wohl möglich nur eine Sicht auf die Dinge und die Vorortler, die sehen das völlig anders. Und dann einfach das Lernen da stattfinden zu lassen, wo es eigentlich hingehört, das finde ich an dem Punkt auch wichtig. Und da ziehen wir uns ja auch oft ganz viel so an Verantwortung und Aufgaben und ermöglichen damit den anderen nicht, ja, sich weiterzuentwickeln auch.
Und wir überlassen auch oft den eigentlichen Prozesseignern nicht die Chance, Nein zu sagen. Das heißt, was die dann machen, ist ganz oft, dass dann irgendwelche Maßnahmen festgelegt werden, die nicht wirksam, nicht nachhaltig, nicht sinnvoll sind. Einfach nur, weil er oder sie die Erwartung entsprechen möchte, diese Reklamationen mit den Informationen zu füttern, die er glaubt, dass die benötigt. Aber einfach auch zu sagen, okay, ist irgendwie selten vorgekommen und wenn es wieder vorkommt, ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Und wir schauen mal, wie oft das tatsächlich vorkommt, bevor man dann anfängt, an einer Kleinigkeit zu schrauben, die vielleicht am Ende des Tages keinen großen Einfluss hat.
Das finde ich nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich habe jetzt ein ganz großes, ach so, ich ermögliche als Fachkraft meinem Gegenüber nicht, Nein zu sagen. Das impliziert ja auch, dass ich ganz oft damit zu tun habe oder bemüht bin, zu überzeugen, die andere Seite zu überreden, dann irgendwas zu tun, von dem ich denke, dass es wichtig ist, völlig egal, was die darüber denken. Und überhaupt erstmal dazu zu kommen, dass die was anderes denken könnten, dass die auch was anderes als nützlich erachten könnten, das ist ja schon ein Riesenschritt. Und dann einfach auch zuzulassen, dass die sagen, nein, wenn sie gute Gründe dafür nennen können, ne?
Auch das ist mir relativ gleich, ob die da gute Gründe für nennen können. Weil am Ende des Tages wird ja Folgendes passieren. Die Reklamation ist jetzt ausgeschrieben vom Kunden. So. Wir antworten jetzt darauf und die Führungskraft oder der Mitarbeiter, der es am anderen Ende beantwortet hat, der schreibt tatsächlich ran, nein. So. Jetzt ist ja die Konsequenz, entweder sagt der Kunde, na gut, dann machen sie es halt nicht. Und meldet sich nicht mehr. Oder der Kunde kommt wieder zurück und sagt, das geht aber nicht. Also das muss jetzt aber gemacht werden. Also ich will das jetzt nicht nochmal haben. So, dann hat man ja wieder eine Iteration. Dann kann sich die Führungskraft ja wieder mit dieser Antwort auseinandersetzen. Beim ersten Mal muss man sagen, hat sie recht gehabt. Der Kunde interessiert überhaupt nicht das Ergebnis. Und beim zweiten Mal muss man sagen, ja gut, dann muss man jetzt in die Diskussion oder die steigen jetzt in die Diskussion ein. Und die werden werden sie am Ende des Tages ein Ergebnis generieren. So, also auch da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche jetzt eine plausible Begründung dafür.
Okay, das ist nochmal ein Schritt weiter und das finde ich auch sehr gut. Danke für die Korrektur. Weil letztlich lernen tue ich aus Erfahrung. Ne? Wenn ich im ersten Moment überzeugt bin, dieses Nein ist gerechtfertigt, dann kann mich auch niemand anders vom Gegenteil überzeugen. Aber wenn es mir irgendwann auf die Füße fällt und wehtut, dann bin ich auch bereit, meine Meinung zu ändern und entsprechend aktiv zu werden. Ich glaube, durch die wichtigsten Aspekte des Papiers sind wir durch, oder? Gibt es noch irgendwas, was wir ansprechen sollten?
Was wir vielleicht noch machen können, also in den einzelnen Kapiteln sind ja immer Tools mit angegeben. Mhm. Also was ich als sehr hilfreich empfunden habe, war die Anwendung des Kanon-Modells, um eigentlich mal zu klassifizieren, welche Dienstleistungen haben wir im QM. Das kann aber auch Umwelt- oder Arbeitssicherheit sein. Mhm. Und auf der anderen Seite zu sagen, sind das eigentlich sowas wie Basisanforderungen? Sind das Leistungsanforderungen oder sind das so Attraktivitätskriterien? Mhm. Weil dann kann ich nämlich sagen, okay, ich bin, und jetzt kommen wir zu dem Thema Konformität, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich so dieses Minimalthema, weil es aus meiner Sicht oft eine reine Basisanforderung ist. Mhm. Das heißt, im Kanon-Modell würde man für eine Basisanforderung, bekommt man ja keinen Applaus. Ich sage immer, wenn ich über den Flur gehe und die Reinigungskraft hat den Flur ordentlich sauber gemacht, dann habe ich selten jemand gesehen, der dafür Applaus gegeben hat. Mhm. So, weil das ist für uns ein Hygienefaktor, eine Basisanforderung. Und so ähnlich ist es mit Compliance auch. Es gibt normalerweise keinen Applaus dafür, wenn man ein Gesetz besonders gut umgesetzt hat.
Ja, da merken die Kunden im Zweifel auch nicht so viel von. Ne?
Nö, genau. Das ist, wenn ich dann irgendwelche Labeling-Geschichten habe, dann muss da halt eine Information draufstehen. Mhm. Aber ob ich das jetzt besonders hübsch geschrieben habe, ist in der Regel nicht gefordert. Mhm. Dann gibt es die Leistungsanforderungen. Also das sind die Sachen, wo ich am Ende des Tages sage, ich möchte mehr davon. Mhm. Also das ist wirklich so, wenn mein QMler das abliefert, na, da feuere ich den gleich wieder an. Na, also okay. Er macht ja vielleicht irgendwelche Verbesserungen oder vielleicht ist es auch tatsächlich einfach, mein Kunde sagt, ich brauche eine neue Zertifizierung und der sagt, ja klar, kein Problem, mache ich. Mhm. So. Dann sagt er, es ist cool. Das nutze ich natürlich leider Gottes ab. Das heißt also, wenn ich nur gute Leistung abfordere von meinem QMler, dann ist das für mich auch irgendwann, wandert das immer weiter rein in Basisanforderungen. So.
Ja.
Und ja, das ist, man ist halt dran gewöhnt. Ne? Das passiert dann wahrscheinlich erst, wenn der das Unternehmen verlässt und man hat den nächsten und der liefert das dann nicht mehr. Dann bin ich überrascht. Ne? So.
Ja, wenn jemand immer was gemacht hat und dann plötzlich was anderes wichtiger findet, dann tut es zum Beispiel weh. Ne? Man ist ja dran gewöhnt, dass das geliefert wird. Aber ich glaube, in der heutigen Welt gibt es auch so viele Neuigkeiten gerade, dass es immer wieder ziemlich leicht wird, sich was Neues auszupicken, mit dem man dann die vermeintlichen Kunden, die internen, auch überraschen kann. Insofern. Aber was ich schön finde daran ist nochmal, dass ich mir auch überlegen kann als Fachkraft, ja, was sehen die anderen wirklich so als Basics an und wo falle ich aber auf positiv auf mit meiner Leistung oder mit meiner Unterstützung, mit meinen Impulsen? Und das ist sicherlich wertvoll, weil gerade wenn ich in der Lage bin, mein Gegenüber zu überraschen, ganz weit weg von den Basics, dann habe ich da auch tatsächlich, wie nennt man das, eine echte Duftmarke abgelegt.
Genau. Und ein zweites schönes Tool, was wir verwendet haben, wir haben das genannt Kill Your Service. Und bei dem Kill Your Service geht es im Prinzip darum, mal sich eine Dienstleistung anzugucken. Also man nimmt so ein internes Audit und sagt halt, okay, was muss ich alles machen, damit mein interner Kunde ein möglichst schlechtes Ergebnis bekommt? Mhm. So. Und ohne das jetzt vorwegnehmen zu wollen, das Ergebnis kam dann dabei normalerweise, dass man sagt, oh shit, wir machen ganz viele von diesen Sachen. Mhm. Ja, weil im Prinzip ist es so, ich mache das interne Audit und sage, oh, wenn wir das nicht machen, dann bestehen wir die Zertifizierung nicht.
Ja, ja.
Also, na, dann mag der andere so ein bisschen Angst bekommen, um sich zu überlegen, ah, das muss ich jetzt aber tatsächlich tun. So. Aber mag er das? Nö, ich glaube nicht. Also, wenn ich jetzt irgendwo in eine Autowerkstatt gehe und sage, guck mir mal mein Auto durch, dann kommt der ja auch nicht an und sagt, oh, nee, also da können jetzt 1000 Sachen passieren, sondern der sagt einfach, okay, diese Themen sind es halt, ne? Jetzt kannst du dir überlegen, ob du das jetzt umsetzen möchtest oder nicht.
Kill the Service, wenn ich das richtig verstehe, ist so ein bisschen, ich kenne das als Kopfstandmethode, was muss ich alles tun, damit es noch schlimmer wird oder richtig schlimm, damit ich quasi das Gegenteil von dem erreiche, was ich möchte. Mhm. Na, das steckt so als Gedanke dahinter. Das ist ja auch eine Fragestellung, die total Spaß macht, weil man erstmal wirklich kreativ drauf losspinnen kann, frei nach dem Motto, das ist ja ganz weit weg von meinem Alltag, all das Schreckliche, was ich eigentlich tun könnte, und sich dann dabei zu ertappen, dass aber manche Sachen von denen, die da stehen, tatsächlich auch getan würden. Das finde ich dann auch noch mal einen genialen Schachzug an der Stelle. Ja, schön. Also habt ihr da auch noch mal Tools mitgegeben, wo die Lesenden, die interessierten Fachkräfte sich selbst auch ein Stück weit ja eingrooven können auf das Thema und mal gucken können?
Genau, dass man dann halt auch wirklich praktisch ein bisschen was an die Hand bekommt, um da durchzugehen. Gut, wir haben genug Kollegen weltweit, die da mitmachen konnten. Das haben wir dann auch noch kollaborativ erarbeiten lassen, so mit Liberating Structures. Also haben dann noch verschiedene Methoden angewendet, um dann ein bisschen mehr Klarheit reinzubekommen für jeden Einzelnen auch, was eigentlich die Wirkung auf den anderen ist. Und oft muss man ja auch sagen, wird man ja auch von Kunden und Zertifizierern auditiert, man kennt ja auch das Problem, ne, wenn der jemand anders das mit einem macht. Man kann sich da auch noch super reindenken in so eine Situation.
Ich konnte dir gerade nicht folgen. Bei welchem Thema bist du jetzt gerade?
Ich hatte das interne Audit im Kopf, gerade als Beispiel hatten. Ne?
Ach, okay.
So, das heißt, so wie ich als interner Audit auf die Leute zugehe, ne, und mir dann ja da vorstellen kann, wenn das einer mit mir macht. Ne? Also was sind eigentlich die Sachen, die ich so als unangenehm empfinde?
Ja, wunderbar. Das mache ich auch total gerne in Auditoren oder Audit-Workshops. Das macht den Spaß und es bringt an manchen Stellen ganz viel Transparenz auch. Ja, toll. Das ist nochmal ein schönes praktisches Beispiel auch. Ich meine, Auditoren sind ja auch ziemlich verbreitet in der Welt der Managementsysteme und wirken auch sehr intensiv ins Unternehmen. Diese Frage mal zu stellen, ist sicherlich auch höchstgradig spannend. Okay, Pascal, damit haben wir, glaube ich, die Kurve richtig gut hingekriegt, irgendwie vom Anfang mal Wertschätzung durch Wertschöpfung zu erreichen und welche Schritte man da gehen kann, auch als Fachkraft, welche Fallen sich da gegebenenfalls auch aufbauen und was du auch aus deiner Erfahrung schon dazu sagen konntest, wie man da manche Dinge auch umschiffen kann. Und was ich besonders faszinierend fand, auch diese Klarheit in der Rollenteilung zu dem Thema Verantwortung und den Produktions- oder Gesprächspartnern die Möglichkeit zu lassen, Nein zu sagen. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Diese Klarheit auch, weil das heißt wirklich, ich kann die Verantwortung abgeben. Schaffe ich das als Fachkraft an der Stelle? Ist ja dann immer die entscheidende Frage.
Das ist vielleicht auch offen, also offen anzubieten und zu sagen, du musst das nicht machen. Ich glaube, alleine das wird eine Überraschung für den anderen sein.
Ja, genau. Ich denke mal, Sie sind es eher gewöhnt, da anders in die Diskussion zu gehen. Ne? Und von daher, ganz genau, das finde ich das Faszinierende daran. Da kann man dann auch wirklich entsprechende, ja, kulturelle Veränderungen mit einleiten mit so einem Satz, glaube ich. Okay, gut. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich denn für eine letzte Frage an dich habe. Was würdest du denn so aus diesem Themenfeld einfach an deine Fachkollegen nochmal als wertvolle und wichtige Erfahrung von dir weitergeben wollen, wo du sagst, so, da hätte ich mir gewünscht, das früher zu wissen?
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich diese Gelassenheit, sich zu überlegen, dass man selber nicht für Qualitätsmanagement zuständig ist, also für die Einhaltung aller möglichen Anforderungen, die auf das Unternehmen einprasseln. So, ob das jetzt vom Gesetzgeber ist, ob das vom Kunden ist, ob das vom Normgeber ist, sondern sich immer genau zu überlegen, was ist jetzt eigentlich sinnvoll, was würde ich jetzt in der Position des anderen tun? Und am Ende des Tages aber auch zu sagen, und das ist vielleicht so ein bisschen, was ich so aus der Arbeitssicherheit kenne, dieser sogenannte Berater, dass der Berater oft sehr passiv ist. Und meine Empfehlung dabei ist dann halt tatsächlich versuchen, mehr als Leader, als fachliche Führungskraft auf die Bereiche zuzugehen, ne, und dann versuchen, dort die Entscheidungen abzuholen, die notwendig sind, um das System weiterzuentwickeln.
Damit hast du jetzt nochmal geschickt den Bogen gekriegt zu einem anderen Paper, das ihr auch produziert habt und über das ich in einem anderen Podcast auch schon mit Benjamin Hahn, glaube ich, gesprochen habe.
Genau, da haben wir sehr intensiv mit ihm auch gesprochen und das war auch ein tolles Thema. Und ich finde, das ist so die Vorbereitung, bevor man sich auch hier an dieses organisationale Thema begeben sollte, weil nur mit so einer Sichtweise darauf, wie bekomme ich eigentlich die Menschen dazu, mir zu folgen mit meinen Themen, dass ich dann mir überlegen kann, wie organisiere ich mich jetzt in diesem Papier weiter. Und wir arbeiten sogar noch an einem dritten Papier. Da geht es darum zu sagen, was sind jetzt die Prinzipien der VUCA-Welt? Also wie kann ich ein Managementsystem noch so gestalten, dass es halt auch den stetigen Veränderungen gewachsen ist? Mhm. Und da spielen auch ganz viele von diesen Themen, die wir hier ausgearbeitet haben, wieder mit rein, um am Ende des Tages ein wirksames System zu haben, ohne dass man selber dann überladen wird und noch steuern und strategisch eingreifen kann, aber es operativ nicht machen muss.
Okay, das heißt, da wartet noch ein weiteres Papier darauf, veröffentlicht zu sein. Und wer diese Impulse gerne lesen möchte, kriegt sie sicherlich dann über die DGQ oder auch über dich. Deine Kontaktdaten werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Da ist ganz viel Inspiration und ganz viel Diskussion auch aus dem Fachkreis mit zusammengefasst. Also aus meiner Sicht auf jeden Fall viele, viele wertvolle Impulse. Okay, Pascal, dann sage ich jetzt an dieser Stelle erstmal ganz herzlich Dankeschön an dich. Das war sehr spannend und interessant, mit dir zu diskutieren, vor allem, weil man ja auch wirklich da an der Stelle annehmen kann, dass du die Sachen, über die du hier berichtest, in deinem Alltag tatsächlich auch umsetzt, erlebst und lebst. Und da vermute ich oder da weiß ich einfach, da ist ganz viel Fundament und Erfahrung. Herzlichen Dank nochmal an dich und ich wünsche euch einfach in dem Fachkreis und dir ganz persönlich in deinem Job weiterhin ganz viel Erfolg, ganz viele Erfolgserlebnisse und ja, freue mich, wenn wir uns einfach mal wieder hören und sprechen.
Cool, Susanne. Ja, also auch nochmal vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht und auch vielen, vielen Dank für deinen Podcast. Ich weiß, das muss eine Menge Arbeit machen. Und finde die Folgen sehr inspirierend. Das heißt, jedes Mal, wenn ich da reinhöre, denke ich mir, guck an, ne? Da habe ich wieder irgendwas für mich mitgenommen. Von daher vielen, vielen Dank und weiter so und freue mich, wenn es mal wieder klappen würde.
Ui, da hast du mich jetzt echt überrascht. Das war so nicht geplant. Dankeschön.
Ja, und das war's für heute. Der zweite Teil des Gesprächs mit Pascal Jahns. Mit einem wunderbaren Ende für mich. Und jetzt bleibt mir noch, dir alles, alles Gute zu wünschen und vor allen Dingen dich neugierig zu machen auf die nächste Episode. Denn ich habe ein weiteres Gespräch für dich vorbereitet. Und auch hier habe ich wieder unglaublich viel gelernt. Ich bin sicher, dir geht es ebenso. Bis dahin, bleib neugierig und lass es dir gut gehen. Bis bald, deine Susanne.